Vor einigen Wochen haben wir angefangen, ja, vor 2 Wochen haben wir angefangen, uns mit diesem letzten Abschnitt vor dem Gruß im Philipperbrief auseinanderzusetzen. Es ging um Zufriedenheit, um 5 Eigenschaften einer zufriedenen Person. Und mit diesen Eigenschaften wollen wir heute weitermachen. Das letzte Mal haben wir nur 2, 3 beleuchtet, heute die anderen beiden. Und gemeinsam erforschen, was denn eine zufriedene Person ausmacht. Aber bevor wir diese letzten beiden Punkte anschauen, müssen wir zurückblicken. Ja, wenn ich in die Reihen gucke, vor 2 Wochen waren hier vielleicht 10 Leute und heute sind es einige mehr, die das letzte Mal nicht da waren, und so müssen wir uns an Dinge erinnern und in Erinnerung rufen, die bereits gesagt wurden. Wann bist du zufrieden? Was macht dich zufrieden? Diese beiden Fragen haben diese 2-teilige Predigtreihe eingeleitet. Wann bist du und was macht dich zufrieden? Wenn du dir vielleicht in den letzten Wochen Gedanken dazu gemacht hast und dein Leben beobachtet hast, die vielen Situationen, in denen du täglich standst, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass du, genauso wie ich, dass wir viel zu schnell dazu neigen, die Schöpfung mit dem Schöpfer zu verwechseln. Ja, wir heben unsere Augen nicht mehr zu den Bergen, zum Herrn, wie wir gerade gesungen haben, sondern gucken auf die Schöpfung. Wir suchen unsere Zufriedenheit in irdischen Dingen, wie Geld, Drogen, Ruhm, Anerkennung, Liebe, Beziehungen, Wohnungen, Autos, Technik, Arbeit. Die Liste lässt sich beliebig erweitern. Es wird keinen in diesem Raum hier geben, ja, wenn ihr nach rechts und links guckt, der nicht mit dieser Anbetung kämpft. Es wird keinen geben, der nicht mit seiner Anbetung kämpft. Die Anbetung, die wir so schnell verdrehen. Was ist Zufriedenheit? In der Welt, in der wir leben, ist es das Streben nach Glück, alles dafür zu geben, um glücklich, um zufrieden zu sein. Die Menschen verbringen ihre Zeit mit allen möglichen Sachen, um zufrieden zu sein, betäuben ihre Sinne und rennen wie ein Hamster im Laufrad der Zufriedenheit hinterher, ohne vom Fleck zu kommen. Zufriedenheit ist eine hochgelobte Tugend, haben wir das letzte Mal gesehen, die unmöglich zu erreichen ist, wenn wir aus eigener Kraft versuchen, zufrieden zu sein. Es ist unmöglich, aus eigener Kraft zufrieden zu sein. Deine und unsere Zufriedenheit ist von unserer Anbetung abhängig. Schöpfung oder Schöpfer? Wenn du die Schöpfung anbetest, weil du meinst, Dinge in deinem Leben zu brauchen, dann sagt die Bibel dazu, dass du ein Götzendiener bist. Wenn du Ruhm, Macht, Respekt, Beziehungen, Umstände, ein tolles Auto, Technik, Job oder sonst etwas willst, um zufrieden zu sein, dann ist das Sünde, dann ist das Götzendienst. Götzendienst findet aber nicht statt, indem wir vor diesen Dingen auf die Knie fallen, meinetwegen vor unserem Auto auf der Straße auf die Knie fallen und es anbeten, sondern wir lernen schon im Alten Testament, dass es zuallererst in unseren Herzen stattfindet. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Eroberung des Herzens, wie Paul Tripp sie in Werkzeugen Gottes Hand darstellt. Da ist zuallererst der Wunsch, der an sich noch nicht verkehrt ist. Der wird zur Forderung. Und damit sind wir in der gefährlichen Spirale des Götzendienstes und der Selbst- oder des Stolzes. Zur Forderung danach kommt das Bedürfnis, ich muss das haben, die Erwartung, wenn du mir das nicht gibst, dann die Enttäuschung, du hast mir das nicht gegeben. Und dann zuletzt die Bestrafung. Und dieses Modell könnt ihr beliebig mit großen Situationen, wie zum Beispiel, ich brauche ein perfektes Haus, um zufrieden zu sein, anwenden. Oder mit kleinen Situationen. Ja, ich muss heute Pizza zum Mittagessen haben. Oder ich muss die letzten Nächte geschlafen haben, auch wenn es so heiß ist. Und wir vielleicht schweißgebadet in unseren Betten lagen und nur gehofft haben, dass der Ventilator durchhält. Oder das muss jetzt genau so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Die Bahn muss pünktlich sein, Sonst geht das nicht. Ich muss sie bekommen, sonst bin ich nicht zufrieden und werde wütend. Auf solche Situationen kannst du das anwenden. Wann bist du zufrieden? Diese verlogenen Wünsche, diese verlogenen Bedürfnisse, die wir meinen, befriedigen zu müssen, halten uns aber davon ab, dem Schöpfer zu dienen. Dem Schöpfer zu dienen. Das Ende von diesem Lied ist Unzufriedenheit. Wie ein Hamster im Laufrad, Bitterkeit auf Gott und auf andere, weil wir eben nicht das bekommen, was wir meinen zu brauchen. Ich bekomme nicht das, was ich will. Wir können niemals dieses Vakuum stopfen, das nur Gott stopfen kann. Ein Kommentator hat gesagt, und das haben wir uns das letzte Mal schon angeschaut, Zitat, christliche Zufriedenheit ist der liebliche, innerliche, ruhige und gütige Geist, der sich in jeder Situation freiwillig und fröhlich der weisen und väterlichen Führung Gottes ausliefert. Zitat Ende. In jeder Situation. Also, was macht dich zufrieden? Wann bist du zufrieden? Und schon sind wir bei den letzten Punkten. Und viele Kommentatoren überschreiben die Verse 10 bis 19, die wir uns ja gemeinsam anschauen, mit der Überschrift Das Geheimnis der Zufriedenheit. Paulus lüftet in diesen Versen dieses Geheimnis darin, dass er die Quelle seiner Zufriedenheit aufzeigt, dass er diese wunderbaren Verse dazu benutzt, um die Philipper zu ermutigen und sie darauf hinzuweisen, ihm nachzueifern, in dem, worin sie ihre Zufriedenheit suchen. Lasst uns diese Verse, Kapitel 4, 10 bis 19, zusammen lesen. Ich habe mich sehr gefreut im Herrn, dass ihr wieder so weit aufgeblüht seid, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach den Gaben verlangte, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus bis hierher. Und wir haben uns diese ersten drei Verse, 10 bis 12, zusammen angeschaut und festgestellt, dass sich eine zufriedene Person zuallererst der Vorsehung Gottes sicher ist. Eine zufriedene Person ist sich der Vorsehung Gottes sicher. Sie weiß, dass Gott in seiner Allwissenheit, in seiner Souveränität jeden einzelnen Tag niedergeschrieben hat, bevor überhaupt ein Keim irgendwo entstanden war. Eine zufriedene Person weiß, dass Gott denen alle Dinge zum Besten dienen lässt, die ihn lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir haben es in der ersten Stunde gehört. Eine zufriedene Person weiß, dass Gott derjenige ist, der jedes gute Werk schon vor Grundlegung der Welt vorbereitet hat. Paulus wusste darum und so kann Paulus sagen, ich freue mich im Herrn, dass ihr wieder aufgeblüht seid und dass ihr euch um mich kümmern, dass ihr euch um mich sorgen könnt. Und was Paulus hier anspricht, ist kein Tadel, ist keine Ermahnung, sondern die freudige Feststellung, dass Gott derjenige ist, der den Apostel in Rom versorgt, dass Gott derjenige ist, der ihm genau zu der Zeit das bereitstellt, was Paulus braucht. Bist du dir dieser Vorsehung sicher? Bist du dir bewusst, dass Gott jeden einzelnen deiner Tage niedergeschrieben hat? Dass er alles vorherbestimmt und keine Überraschung kennt? Ihn kann nichts aus den Latschen hauen. Er kennt keine Überraschungen. Oder glaubst du, dass er vielleicht einen Teil deines Lebens kennt, du aber selbst für den anderen Teil zuständig bist, damit du zufrieden sein kannst? Ist dir wohl in dem Herrn und in irgendwas anderem? Oder kannst du sagen, mir ist wohl nur in dem Herrn? Nun lebe ich für Christus, in Christus allein. Paulus fordert die Philipper in Kapitel 2 schon auf, dass sie ihre Rettung verwirklichen sollen mit Furcht und Zittern. Sie sollen alles daran setzen, ein gutes Zeugnis für den Herrn zu sein. Und weiter schreibt er, dass Gott derjenige ist, der das Wollen und das Vollbringen wirkt zu seinem Wohlgefallen, zu seiner eigenen Freude. Setzt du dein Vertrauen auf diese Vorsehung? Setzt du dein Vertrauen auf die Vorsehung Gottes? Was macht dich zufrieden? Und wann bist du zufrieden? Der zweite Punkt, den wir anhand von Vers 11 betrachtet haben, war der, dass eine zufriedene Person mit wenigem genügsam ist. Sie braucht nicht viel und wir haben uns das Schlüsselwort in unserem Abschnitt angeschaut, zufrieden. Paulus schreibt, nicht weil er Mangel hat, denn er hat gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Das kleine Wort zufrieden findet ihr nur hier im Neuen Testament. Es ist das Wort autarkes. Ja, und wir haben uns das Wort autark angeschaut und dieses Wort kommt genau daher. Vielleicht erinnert ihr euch, was dieses Wort bedeutet. Das ist diese Unabhängigkeit. Sie wird für die Unabhängigkeit eines Landes, einer Stadt gebraucht, die unabhängig ist von anderen Städten, von Import, die alles selbst zur Verfügung hat. Sie wird von den Philosophen der damaligen Zeit für diese Selbstgenügsamkeit, ich habe selbst in mir selbst, habe ich genug beschrieben. Und danach strebten sie. Paulus hat gelernt, zufrieden, unabhängig zu sein. Er hat es sich angeeignet, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein, ob gut versorgt oder schlecht behandelt. Paulus war genügsam mit dem, was Gott ihm gegeben hat und mit der Situation, in die Gott ihn gestellt hat. Eine zufriedene Person ist genügsam mit wenigem. Bist du mit dem, was Gott dir in seiner Vorsehung gegeben hat, zufrieden? Oder schaust du oder suchst du den Wert deiner Zufriedenheit in Beziehungen, in Liebe, Respekt, Ruhm, Anerkennung, Partys, Drogen, Wertgegenständen? Sagst du, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe? Oder sagst du, wenn ich doch nur Punkt, Punkt, Punkt hätte, könnte ich endlich zufrieden sein? Ihr kennt die zwei Fragen. Wann bist du zufrieden? Und was macht dich zufrieden? Die dritte Eigenschaft und somit die letzte Eigenschaft, die wir das letzte Mal angeschaut haben, war die, dass eine zufriedene Person unabhängig von Umständen ist. Sie ist unabhängig von Umständen. Das macht Paulus in Vers 12 deutlich. Ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aufs Reichsein, aufs Sattsein, aufs Hungern, aufs Überfluss haben oder Mangel leiden. Er war unabhängig von den Umständen, von den Situationen, die Gott ihn gestellt hat, denn sein Leben war Christus. Das sagt er nicht nur in Philipper 1, sondern unter anderem auch im Galaterbrief. Und wer könnte das besser schreiben als ein Paulus, der zur Zeit dieses Briefes in Rom ständig an einen Soldaten gekettet ist, selbst für seine Miete aufkommen muss, wobei er nicht arbeiten durfte, der von außerhalb versorgt werden musste, der beständig daran erinnert hat, sobald er sich bewegt hat und die Ketteln rasselten, dass er unter Hausarrest steht, dass er im Knast sitzt. Wer könnte es besser schreiben? Von wem könnten wir es besser annehmen, wenn er sagt, ich bin zufrieden? Ich bin zufrieden mit den Umständen, in die Gott mich stellt. Ich brauche die Umstände um mich herum nicht, um zufrieden zu sein. Und oft ist es so, dass wir das brauchen und das wollen verwechseln. Wir meinen, etwas zu brauchen, wie vorher schon gesagt, wir wollen mehr und mehr, wenn wir unsere Zufriedenheit in den falschen Dingen suchen. Wir geben irdischen Gegenständen einen Wert, wir geben Beziehungen und Materialien einen Wert und meinen, dass uns dieser Wert zufrieden macht. Nimm zum Beispiel einen 20-Euro-Schein. Dieser 20-Euro-Schein ist nicht 20 Euro wert, weil das Papier so hochwertig ist oder die Tinte so toll. Ja, nein, dieser 20-Euro-Schein ist 20 Euro wert, weil ihm dieser Wert irgendwann von irgendjemandem mal zugesprochen wurde. Irgendwann hat irgendjemand bestimmt, dass dieser Schein 20 Euro oder 40 Mark wert ist. So ist es mit den Dingen heute. Und oft geben wir ihnen einen zu hohen Wert. Und wenn wir ihnen einen zu hohen Wert zusprechen und meinen davon, zufrieden zu werden, von Gegenständen, Situationen, Umständen, Beziehungen und ihnen einen Wert geben, dem sie niemals entsprechen können, weil uns all diese Dinge nicht zufrieden machen können, werden sie uns unzufrieden machen. Nichts kann den Wert aufwiegen, nichts kann den Wert ausfüllen, den nur Gott ausfüllen kann, den nur Gott aufwiegen kann. Wann bist du und was macht dich zufrieden? Ist es die Vorsehung eines treuen Gottes, die Genügsamkeit mit dem, was Gott dir gibt und die Unabhängigkeit von Umständen? Oder sind es irdische Dinge? Ist es Schöpfung oder ist es der Schöpfer, in dem du, in dem ich, in dem wir unsere Zufriedenheit suchen? Das war der Rückblick. Ja, mit diesem kurzen Rückblick kommen wir zu den letzten Versen in unserem Abschnitt und somit zu den letzten beiden Eigenschaften einer zufriedenen Person. Eine zufriedene Person ist viertens durch göttliche Kraft gestärkt oder gekräftigt und kümmert sich fünftens um das Wohl der anderen. Diese beiden Eigenschaften wollen wir im Einzelnen betrachten. Die vierte Eigenschaft findet ihr in Vers 13. Wenn das Schlüsselwort zufrieden in Vers 11 zu finden ist, dann ist Vers 13 wohl der Schlüsselvers für diesen Abschnitt. Paulus ist sich den ersten drei Eigenschaften völlig bewusst. Er weiß darum und ist ein Vorbild in der Abhängigkeit zu Gott. In diesem Vers bringt er auf den Punkt, warum er zufrieden sein kann. Erinnert euch, er ist sich der Vorsehung Gottes bewusst, genügsam mit wenigem und unabhängig von Umständen. Aber wie ist das möglich, Paulus? Wie kannst du das jetzt schreiben? Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Während die Schlachter, und euch ist das vielleicht aufgefallen, hier noch Christus dazufügt, finden wir das Wort nicht in den Schriften, nicht im Griechischen. Allerdings ist es angebracht und nicht falsch, Christus hinzuzufügen, denn aus dem Kontext und aus der Aussage von Paulus heraus, die bestätigen und bekräftigen, dass nur Christus die Quelle seiner Stärke sein kann. Also vermag er alles durch Christus, der ihn stark macht. Es ist die Eigenschaft, die alle anderen Eigenschaften bestärkt, sie bekräftigt, sie überhaupt erst ermöglicht. Eine zufriedene Person ist durch göttliche Kraft gestärkt. Eine zufriedene Person ist durch göttliche Kraft gestärkt. Sie kann auf die ultimative und auf die einzige Quelle für Zufriedenheit zurückgreifen. Und John Eadie sagt zu diesem Vers Folgendes, Zitat, dieser Vers ist der Höhepunkt. Nachdem Paulus gesagt hat, dass er Zufriedenheit in jeder Situation gelernt hat und die unterschiedlichen Extreme aufzeigte, fügte er es mit dieser ernsthaften Zusammenfassung zusammen. Nicht nur das, sondern alle Dinge kann ich durch den machen, der mich stärkt. Zitat Ende. Das ist der Schlüssel zu allen anderen Eigenschaften. In Kapitel 3, erinnert euch, schreibt Paulus von seiner Gerechtigkeit, dass er jahrelang versucht hat, aus eigener Kraft gerecht zu sein, aus eigener Kraft Zufriedenheit zu suchen, seine Zufriedenheit aus eigener Kraft zu stillen oder seine Unzufriedenheit zu stillen. Auf der Straße nach Damaskus hat sich dieser Aufwand in Luft aufgelöst. Und Paulus schreibt an die Philipper, Kapitel 3, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich als alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Kot, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Paulus hat begriffen, dass seine einzige Quelle, dass die einzige Quelle seiner Gerechtigkeit und somit seiner Zufriedenheit ausschließlich und nur in Christus zu finden ist. Christus ist sein Leben, Sterben sein Gewinn. Er ist mit ihm gekreuzigt und nun lebt er, aber nicht mehr er selbst, sondern Christus lebt durch ihn. Nicht nur bei der Gründung einer Gemeinde, sondern in jeder Situation. Christus ist derjenige, der ihn stärkt mit aller Kraft. Nicht nur ein bisschen Kraft, sondern mit aller Kraft. Und ein Autor sagt dazu Folgendes. Zitat, und hört gut zu. Der Christ trägt die ganze Kraft in sich, die er braucht, um die Ansprüche des Lebens zu meistern. Zitat Ende. Der Christ, ja, nicht nur Paulus, sondern du und ich. Jeder von uns, der Christus als seinen Herrn und Retter annimmt, trägt die ganze Kraft in sich, die er braucht, um die Ansprüche des Lebens zu meistern. Paulus trug diese ganze Kraft in sich, weil er den Heiligen Geist hatte, weil der Heilige Geist in ihm Wohnung genommen hat und Christus ihn stark macht. Und Paulus ist nicht nur fit oder stark für ein paar kleine Situationen, die in sein Leben treten. Nein, er vermag alles. Er vermag alles durch die Kraft, die ihn stärkt. Ohne Limit, ohne Ende. Und ohne seine Zufriedenheit zu verlieren. Paulus rühmt sich nicht in den Errungenschaften, welche er irgendwann mal auf die Beine gestellt hat. Er war der Superjude, falls ihr euch erinnert. Er sucht seine Kraft nicht in den wunderbaren Wegen, wie Gott ihn gebraucht hat. Und er stärkte sich auch nicht daran, was Gott schon alles durch ihn gemacht hat und welche vielen Gemeinden er gegründet hat und wie vielen Leuten er das Evangelium verkündigen konnte. Nein, Paulus suchte seine Kraft in Christus, seiner Quelle und seiner Stärke. Diese Quelle wird nie versiegen. Sie wird niemals ausgehen. Paulus hat wohl viel erlebt und er hat es gelernt, zufrieden zu sein. Mit allem zufrieden zu sein und seine Kraft durch den zu empfangen, der ihn kräftigt. Dort, wo menschliche Stärke versagt, wo menschliche Hoffnungslosigkeit an den Tag tritt, wird Christus seine wunderbare Kraft im Leben von Paulus bestätigen. Mangel, Leid, vielleicht der Märtyrertod konnten ihn nicht überwältigen. Und das, was unüberwindbar schien, konnte er in der Kraft Christi überwinden. Psalm 18, wir haben es vorhin gelesen. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Und an die Korinther schreibt Paulus ebenfalls sehr bekannte Verse. 2. Korinther 12, Abvers 9. Da heißt es, und er hat zu mir gesagt, Christus hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheit, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus konnte alles angehen. Ja, und er hat eine lange Liste ebenfalls an die Korinther geschrieben, was er schon alles durchmachen durfte. Er konnte alles überstehen und überwinden durch die Kraft, die ihn gestärkt hat. Für ihn gab es dieses kleine Wort unmöglich in Bezug auf seine Umstände nicht. Für ihn hat dieses Wort unmöglich nicht existiert. Er konnte alles bewältigen durch die Kraft, die er in Christus hatte, denn er selber war schwach und er hat um diese Schwachheit gewusst. An die Epheser schreibt er aus derselben Situation, und ihr habt auch diese Verse schon oft gehört, Folgendes. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, schreibt Paulus und leitet in das Gebet für die Epheser ein. Vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen erhält. Gottes Vorsehung. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Epheser 3, Abvers 14. Das ist das Gebet von Paulus für die Epheser. Und es ist dieses Gebet, das zum Ausdruck bringt, woher Paulus selbst seine Kraft bezieht. Durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden. Egal wie schwierig die Umstände um Paulus herum waren, er hatte ein festes Fundament. Er hatte ein festes Fundament, das ihn gestützt hat. Paulus bezieht sich mit Vers 13 nicht nur auf geistliche Dinge, ja, für die er diese Kraft bekommen hat, sondern für physische Dinge genauso. Ich habe alles, bezieht sich auf die Sachen, die er zu einem Gott wohlgefälligen Leben braucht. Und dazu gehört, dass Gott ihn versorgt in seiner Vorsehung. Was Paulus mit diesem wunderbaren Vers aussagt, ist, Zitat, dass er selbst, wenn er an die Grenzen seiner menschlichen Kraft und Ressourcen kommt, selbst bis in den Tod, dass er dann mit der Kraft Christi injiziert ist, so sagt es ein Kommentator. Paulus konnte selbst die unmenschlichsten, die grauenvollsten Situationen überstehen, weil er eine Kraft hatte, die ihn stärkte. Eine Kraft, die nicht in der Schöpfung zu finden ist, sondern nur im Schöpfer. Die ihn stärkte gerade und besonders in seiner Schwachheit. Geistliche Kraft für reale Umstände. Geistliche Kraft für echte Situationen. Paulus vermochte alles durch den, der ihn stark macht, durch Christus. Er konnte auf die Wahrheit, die wir schon im Alten Testament finden, vertrauen. Jesaja schreibt zum Beispiel Folgendes, und das haben wir vorhin gesungen, das ist das, worauf Markus sich angesprochen hat, Jesaja 40. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wie sieht es mit deiner Quelle der Kraft aus? Wann bist du zufrieden? Und was macht dich zufrieden? Ist es das Gefühl, aus eigener Kraft etwas auf die Beine gestellt zu haben? Sich selber zu profilieren oder ins Rampenlicht zu stellen? Oder vielleicht das zu bekommen, was ich will? Worin suchst du deine Zufriedenheit? Was ist die Quelle deiner Kraft, die Quelle deiner Zufriedenheit? In Gottes Wort sehen wir, und ich habe das gerade schon gesagt, dass wir als Anbeter in einer Abhängigkeit zu Gott geschaffen wurden. Als Anbeter in einer Abhängigkeit. Und allzu oft versuchen wir, unabhängig von Gott zu leben. Wir versuchen, aus eigener Kraft zu leben. Und mit diesem Wunsch schließen wir gleichzeitig aus, Gott anzubeten und uns in seine Abhängigkeit zu stellen und wenden uns anderen Dingen zu. Wenn ihr Gottes Wort studiert, dann werdet ihr feststellen, dass es um die Anbetung des Herzens geht. Das Herz ist trügerisch. Das Herz ist die Quelle des Lebens und deshalb müssen wir es bewahren. Wenn wir unsere Zufriedenheit in materiellen Dingen suchen, zum Beispiel Technik, werden wir die Technik anbeten. Wenn wir unsere Zufriedenheit in Beziehungen suchen, dann werden wir sehr schnell zu Menschenfurcht neigen oder enttäuscht sein, weil wir nicht wissen, was der andere jetzt von uns denkt oder dass uns der andere nicht das gibt, was wir wollen, beziehungsweise was wir meinen zu brauchen. Sobald du und sobald ich meine Zufriedenheit in etwas anderem suche als in der göttlichen Kraft, wirst du, werde ich, unzufrieden werden. Denn du kannst das Vakuum nicht stopfen, das nur durch die Anbetung des Schöpfers gestopft werden kann. Du kannst dieses Vakuum niemals durch die Schöpfung füllen. Gottes Kraft ist so viel mehr als ausreichend. Sie ist überströmend. Ich vermag alles, alles überströmend. Sie stärkt, sie tröstet, sie erhält, sie ermahnt, sie ermutigt. Die Liste lässt sich erweitern. Sie ermutigt den Christen in jeder Prüfung, in jeder Situation und Beziehung. Du und ich, wir können nur dann zufrieden sein, wenn wir zuversichtlich auf die göttliche anstatt menschliche Kraft vertrauen. An dieser Stelle ist es mir wichtig zu betonen, dass du nicht aus dieser Kraft leben kannst, dass ich nicht aus dieser Kraft leben kann, wenn wir in Ungehorsam, also in Sünde leben. Paulus schreibt an die Römer, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn wir Gott lieben, werden wir unsere Herzen durch seine Gnade davor bewahren, die Schöpfung mit dem Schöpfer zu verwechseln und unsere Kraft in Gott zu suchen. Diejenigen, die Gott lieben, können auf göttliche Kraft vertrauen, die sie in allen Lebenslagen stärkt. Wenn du oder wenn ich, wenn wir allerdings in Sünde leben, dann werden uns die schwierigen Situationen noch weiter in die Tiefe reißen. Sie werden uns wie eine tiefe Grube vorkommen, aus der wir nicht mehr herauskommen. Sie erscheinen uns so glitschig, so hoch, weil wir uns nur um uns selbst drehen. Wir drehen uns um uns selbst. Das kann sich durch Mitleid, durch Selbstmitleid ausdrücken. Und die Bibel sagt dazu, dass das Stolz ist, dass es hochmütig ist und dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Eine hochmütige Person, eine stolze Person, die sich zu schade ist, die unzufrieden ist, an ihrer Situation verzweifelt, weil sie nicht so ist, wie sie sich das vielleicht wünscht oder wie sie das will, kann die Kraft Gottes nicht erfahren. Nicht erfahren, bevor sie sich demütigt und umkehrt. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt der Gnade. Und das passiert heute in meinem Leben, in deinem Leben wahrscheinlich auch, in deinem und in meinem Herzen. Wenn diese Hochmütigkeit im Fall eines Gotteskindes zutage kommt, dann kann es sein, dass Gott diese Schwierigkeiten erschwert, um seine Kinder zurechtzuweisen, um sie zur Umkehr zu bewegen, um sie auf die Knie zu bringen und in Demut zur Umkehr zu bewegen. Wann bist du zufrieden? Was macht dich zufrieden? Sind es Umstände, Situationen und Beziehungen, die sich so schnell ändern können? Suchst du darin deine Kraft, durchzuhalten? Oder suchst du deine Kraft in der einzig wahren Kraft, die dich stärken kann und die dich nur stärken kann, wenn du schwach bist, wenn du deine Schwachheit siehst und eingestehst? Um die vierte Eigenschaft einer zufriedenen Person abzuschließen, dass sie mit göttlicher Kraft gestärkt ist, möchte ich einen weiteren Autoren zitieren. Zitat: Gottes Kraft wird denen Zufriedenheit geben, die keine eigene Kraft mehr haben, aber nur, wenn sie gerecht leben. Es gibt keine schnelle Lösung, es gibt keine Abkürzung zur Zufriedenheit. Nur diejenigen können zufrieden sein, die durch göttliche Kraft gestärkt sind. Und diese göttliche Kraft kommt nicht von Seelsorgern, Therapeuten oder Selbsthilfegruppen, Sie kommt ausschließlich aus einem Gott wohlgefälligen, Gott liebenden Leben. Zitat Ende. 5 Eigenschaften einer zufriedenen Person. Sie ist sich der Vorsehung Gottes sicher, sie ist mit wenigem genügsam, sie ist unabhängig von Umständen und die Quelle der Zufriedenheit. Eine zufriedene Person ist mit göttlicher Kraft gestärkt. Das ist der Höhepunkt. Auf diese Kraft führt Paulus alles zurück. Aus dieser Kraft kann er alles schaffen, was auch immer ihm im Leben in den Weg gestellt wird. Von Gott in den Weg gestellt wird. Mangel oder Überfluss, Armut oder Reichtum, Tod oder Leben, Hunger oder Sattsein. Er vermag alles durch den, der ihn stark macht. Aus diesem Überfluss heraus kommen wir auch zu der letzten Eigenschaft in unserem Abschnitt. Wenn ich aufhöre, mich um mein eigenes Reich zu drehen und um meine Grube zu drehen und meine Kraft in mir zu suchen, wenn ich damit aufhöre und meine Zufriedenheit, meine Kraft in Christus suche und finden werde, denn Paulus sagt, er vermag alles durch den, der ihn stark macht, dann werde ich anfangen, mich um andere zu kümmern. Und so ist die 5. Eigenschaft einer zufriedenen Person die, dass sie sich um das Wohl der anderen kümmert. Eine zufriedene Person kümmert sich um das Wohl der anderen. Und Paulus stellt mit den folgenden Versen ein wunderbares Zeugnis an die Gemeinde in Philippi aus. Verse 14 bis 19. Doch ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und ich habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ein wunderbares Zeugnis, das Paulus an die Philipper ausstellt. Und ja, wir wissen von den Konflikten, die Paulus in Philipper 3 anspricht, die Paulus schon ermahnt hat, Euodia und Syntyche. Wir sehen in dem Brief immer wieder, dass er sie ermahnt, eines Sinnes zu sein. Er hat die Philipper aufgefordert, den anderen höher zu achten als sich selbst und die schon vorhandenen Wahrheiten, die Philipper verband, in die Tat umzusetzen, Kapitel 2. Und trotzdem bekommt die Gemeinde in Philippi ein wunderbares Zeugnis, denn sie war eine vorbildliche Gemeinde, wenn es darum ging, sich um den Apostel zu sorgen. Vers 11 wird deutlich und macht es deutlich, dass sie sich um Paulus sorgten. Nach knapp 10 Jahren stand auf einmal Epaphroditus in der Tür dieser kleinen Mietwohnung, die Paulus als Gefängnis genommen hatte, und übergab ihm die Gabe der Philipper. Und würde dieser Abschnitt mit Vers 13 enden, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, dann hätten die Philipper zu dem Schluss kommen können, dass Paulus ihre Unterstützung weder braucht noch wertschätzt. Aber das Opfer, das sie gebracht haben, es war gut und es war richtig. Ihr habt recht gehandelt, durch eure Gaben Anteil an meiner Bedrängnis zu nehmen. Eine zufriedene Person kümmert sich gerne um das Wohl der anderen. Wenn die Philipper nur für sich selbst gelebt hätten, wenn wir nur für uns selbst leben, dann können wir gar nicht zufrieden sein, weil unsere oder die Zufriedenheit der Philipper von Umständen, von Besitztümern abhängig wäre. Und nur dann Zufriedenheit vorherrschen kann, wenn alles so läuft, wie sie sich das vorstellten oder wie wir uns das vorstellen. Und dass alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, genau das wird niemals passieren. Solange wir in einer gefallenen Welt leben, wird das niemals vorkommen, dass alles so läuft, wie wir uns das wünschen. Das haben wir das letzte Mal gesehen. Wir können niemals zufrieden sein, wenn wir unsere Zufriedenheit von Umständen abhängig machen. Und so ermutigt Paulus die Philipper, dass sie etwas Nobles, etwas Gutes, etwas Rechtes getan haben, so freigebig zu geben. In den nächsten Versen führt er diese Verbundenheit etwas weiter aus, 15 und 16. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als sie allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Paulus geht in einen Rückblick, 10 Jahre zurück, um den Philippern aufzuzeigen, dass er sich nicht in dem freut, was die Philipper ihm gegeben haben, jetzt in dieser Situation, sondern dass er sich an ihrer Einstellung, an ihrer geistlichen Reife, an ihrer geistlichen Einstellung freut, ein Opfer zu bringen, nicht nur dieses eine Mal nach Rom, sondern schon 10 Jahre zuvor. Die Gemeinde in Philippi nimmt seit ihrer Entstehung an den Anliegen des Apostels teil. Von Anfang an, als noch niemand auf die Idee kam, Paulus finanziell zu unterstützen, wir sehen, dass sie Paulus etwas mitgeben, um die Gemeinde in Jerusalem zu versorgen, aber niemand kam auf die Idee, Paulus finanziell zu unterstützen, ist die Gemeinde in Philippi dabei und sendet ihm Geld zur Deckung seiner Bedürfnisse. Aber die Gemeinde war arm. Sie haben immer wieder über ihr Vermögen hinausgegeben, mehr gegeben, als sie konnten. Das könnt ihr im 2. Korintherbrief nachlesen. Dass sie arm waren, sehen wir auch daran, dass Paulus immer wieder als Zeltmacher gearbeitet hat, während er auf Reisen war, selbst als die Gaben der Philipper ihn erreichten, um niemandem zur Last zu fallen. Die Dankbarkeit, die Paulus auch hier wieder zum Ausdruck bringt, könnt ihr ebenfalls im Philipperbrief schon einmal finden. Kapitel 1, Abvers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag des Christus. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Von Beginn an haben die Philipper Anteil genommen und Paulus unterstützt. Sie sandten Gaben sogar nach Thessalonich. Und es ist nicht nur so, dass sie die Gaben an der Pforte von Thessalonich abgegeben haben. Nein, sie sind reingegangen, haben Paulus gesucht in dieser Stadt, um ihm diese Gaben persönlich zu übergeben. Jetzt, 10 Jahre später wieder, und Rom ist etwas weiter weg von Philippi als Thessalonich, kommt Epaphroditus und überbringt Paulus diese Gabe höchst persönlich. Das Opfer, das die Philipper gebracht haben. Aber Paulus ist noch nicht am Ende. Und so schreibt er weiter. Nicht, dass ich diese Gabe nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Und das ist ein Vers, der die Einstellung von Paulus noch einmal so sehr auf den Punkt bringt. Er achtet den anderen, in diesem Fall die Philipper, höher als sich selbst. Hat Christus als Vorbild und hofft darauf, dass die Philipper viel Frucht davon tragen werden. In Kapitel 2 schreibt er von der wunderbaren Erniedrigung unseres Herrn und der Erhöhung und fordert die Philipper auf, dasselbe zu denken wie Christus. Das haben sie getan, indem sie die Opfer gebracht haben. Was wäre, wenn Christus nur auf sich selbst geschaut hätte und seine eigenen Interessen in den Vordergrund gerückt hätte? Dann hätte er den Himmel niemals für sündige, gefallene Menschen wie dich und mich verlassen, sondern wäre dort geblieben. Aber er hat sich erniedrigt. Er hat den anderen höher geachtet als sich selbst. Hätte Paulus sich nur um sich selbst gedreht, dann hätte er diese Verse nicht schreiben können. oder in einem ganz anderen Ton geschrieben, denn erstens haben die Philipper ihn lange nicht unterstützt, 10 Jahre, und ihm das gegeben, was er brauchte. Zweitens haben sie viel zu wenig gegeben, er musste ständig noch mitarbeiten. Drittens war er einsam und verlassen im Gefängnis, da, wo niemand sein wollte. Die Umstände waren schlecht, die Situation war schlecht, seine Beziehungen waren vielleicht vermeintlich schlecht dort in Rom. Wir wissen, dass einige das Evangelium verkündigten, um Paulus Schmerz zuzufügen. Aber die Umstände und seine Beziehungen waren sicherlich nicht der Grund für seine Zufriedenheit. Sonst würden sich diese Verse anders anhören. Paulus freut sich nicht über den materiellen Segen, den die Philipper geben, sondern er freut sich vielmehr für die Philipper, die dadurch einen geistlich viel reicheren Segen erfahren werden. Es soll reichlich auf eure Rechnung ausfallen. Demütig und selbstlos schaut Paulus nicht auf sich selbst, sondern schreibt von der Frucht, die die Philipper empfangen, die die anderen empfangen. Eine zufriedene Person ist um das Wohl der anderen bemüht. So ist es auch bei Paulus und den Philippern. Die Philipper sind um das Wohl von Paulus bemüht, kümmern sich um ihn, indem sie über ihr Vermögen hinausgeben. Und Paulus ist um das Wohl der Philipper bemüht, indem er ihnen versichert, dass die Frucht auf ihre Rechnung reichlich ausfällt. Nicht, weil sie ihn so toll unterstützten, sondern weil er um die Verheißung wusste, die zum Beispiel in den Sprüchen steht. Einer teilt aus und wird noch reicher. Ein anderer spart mehr als recht ist und wird nur ärmer. Eine segnende Seele wird reichlich gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Sprüche 11, Vers 24 und 25. Paulus war sich dessen bewusst, dass Geben seliger als Nehmen ist. Und wenn Paulus in den ersten Versen dieses Abschnitts Begriffe aus der Botanik verwendet, ich freue mich, dass ihr wieder so weit aufgeblüht seid, wie eine Blume nach einer langen Winterpause, geht er jetzt in die Wirtschaft über. Paulus, der BWLer. Er benutzt Worte wie Abrechnung, wie Verwaltung. Er redet davon, dass die Philipper ihm geben und mit ihm nehmen, soll und haben, wenngleich Paulus nicht derjenige sein würde, der ihnen das zurückzahlt, der ihnen das auszahlt. Und so kommen wir zu Vers 18. Und Paulus benutzt eine Aussage, die in der damaligen Welt auf gewerbliche Abkommen angewandt wurde. Vers 18. Ich habe alles und ich habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gaben empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Ich habe alles. Diese erste dieser drei Aussagen wurde dafür verwendet, um die vollständige Zahlung zu bestätigen. Du schuldest mir nichts mehr. Du hast dein Haus voll abbezahlt. Oder dein Auto oder was auch immer. Und so ist es die erste von drei Aussagen, die Paulus in Vers 18 macht. Ich habe alles. Ihr seid mir nichts schuldig und ich bin so dankbar dafür, dass ihr mich versorgt. Die zweite und dritte Aussage sind eine weitere Steigerung. Ich habe Überfluss und ich bin völlig versorgt. Er zeigt mit dieser Aussage auf, dass er von der Gabe der Philipper überwältigt war. Er war völlig versorgt. Er konnte die Miete zahlen, sein Essen, ja, all die Dinge, die er brauchte. Und diese Aussagen sind, wie schon in Vers 12, auf materielle Dinge bezogen. Ja? Paulus hatte genug und hatte Überfluss. Er war völlig versorgt, seitdem die Gabe der Philipper durch Epaphroditus nach Rom gekommen ist. Aber diese Gabe der Philipper hat seine Zufriedenheit nicht gesteigert. Das ist wichtig. Ja, ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aufs Reichsein. Da gibt es keinen Unterschied, denn er war zufrieden, egal in welcher Lebenslage. Paulus war zufrieden. Und trotzdem ist Paulus dankbar, dass die Philipper durch Epaphroditus diese Gabe überbrachten. Und so definiert er die Gabe als etwas ganz Besonderes. Es ist ein Wohlgeruch, ein Opfer, angenehm für Gott. Und hier kommt wieder dieser wunderbare Hintergrund von Paulus zum Vorschein, die Ausbildung, die er genossen hat, Ja, als Pharisäer kannte er die ersten 5 Bücher Mose und die Propheten auswendig. Das müsst ihr euch nur einmal vorstellen. Er kannte sie auswendig und in ihnen haben wir viel über Opfer. In ihnen können wir viel über die Opfer lesen, die dargebracht wurden. Und schon in Philipper 2 geht er einmal zurück dorthin und sagt, dass euer Glaube ein Opfer ist. Und wenn ich auch wie ein Trankopfer ausgegossen werde. Ja, wir sehen immer wieder Opfer. Und so definiert er die Gabe der Philipper als ein Gott wohlgefälliges Opfer, ein Wohlgeruch, der zu Gott aufsteigt. Im Alten Testament sehen wir immer wieder, wie Opfer dargebracht werden. Die Absicht dieser Opfer war nie, dass ich mich selbst in den Vordergrund stelle. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das verdreht und haben gezeigt, hier, guck mal, wie viel ich reinwerf. Ja, sondern es war die Darbringung von etwas an Gott. Die Erstlingsgabe wurde an Gott zurückgegeben, weil er der Geber dieser Ernte ist. Und so zeigt Paulus hier auf, dass das Opfer, das die Philipper bringen, kein Opfer an Paulus ist, sondern ein Opfer für Gott, der alles in seiner Hand hält und der in seiner Vorsehung alles geplant hat, damit Paulus genau jetzt völlig versorgt ist. Die Opfer dienten dazu, Gott, dem höchsten Geber, Dank darzubringen. Und so definiert Paulus dieses Opfer, das die Philipper brachten. Und so war das Opfer ein Gottesdienst. Es war nicht nur einfach ein Zeichen ihrer Freundschaft zu Paulus oder ein Akt von Großzügigkeit und Mitleid, einem Gefangenen in Not zu helfen. Diese Gabe war ein Opfer an den, der alles in seiner Hand hält. Und somit ein Zeichen ihrer Dankbarkeit an Gott, das zum Ausdruck kommt. Und so nennt Paulus die finanzielle Unterstützung ein Opfer. So wie unsere Leiber ein Opfer sein sollen, so wie unser Glaube als Opfer gezeigt wird, so wie viele andere Dinge im Neuen Testament als Opfer wohlgefällig für Gott bezeichnet werden. Eine zufriedene Person kümmert sich um das Wohl der anderen. Das beinhaltet auch das Geben. Das Opfer, das wir bringen. Und so ist unsere Kollekte nicht ein Opfer für die Gemeinde, ja, sondern es ist ein Opfer an Gott. Ihr gebt Gott und nicht Dieter. Ja, ihr gebt Gott. Dadurch könnt ihr eure Dankbarkeit an Gott zum Ausdruck bringen, der euch in jeder Situation völlig versorgt. Nun, wir könnten uns noch viel mit dem Opfer, das die Philipper gebracht haben, auseinandersetzen und Parallelen zum Alten Testament ziehen. Die Zeit ist fortgeschritten und ich möchte nicht, dass ihr unzufrieden werdet. Also werden wir das heute nicht mehr tun. Die Philipper versorgten Paulus finanziell, sodass er seit ihrer Gabe keinen Mangel mehr litt. Paulus, der zweifelsohne ein guter Verwalter dessen war, was Gott ihm anvertraut hat, wusste aber auch, dass er das niemals zurückzahlen könnte. Er wird niemals in der Lage sein, das zurückzugeben. Er hat schon einmal Bezug darauf genommen, dass die Rechnung genommen, dass sie großzügig ausfallen wird, wenn sie einmal bewahrt und ohne Anstoß vor dem Richterstuhl Christi stehen, wenn sie in der Abhängigkeit zu Gott leben, ihren Preis dann in Empfang nehmen, aber jetzt schon völlig versorgt werden durch die Gnade Gottes. Und jetzt rundet Paulus das Ganze ab, indem er eine der schönsten Verheißungen gibt, die auch auf heute zutrifft. Vers 19. Dazu möchte ich euch bitten, eure Stifte wegzulegen und diesen sehr ermutigenden Vers anzuhören oder mitzulesen. Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und mit diesem Ausspruch, mein Gott aber, zeigt Paulus auf, dass sowohl die Philipper, deren Opfer von Gott als Wohlgeruch angenommen wurde, als auch Paulus denselben großen Gott haben. Mein Gott ist euer Gott und euer Gott ist mein Gott. Sie haben denselben großen Gott. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen. Wenn ihr mir nur einen Teil meines materiellen Mangels ausgefüllt habt, wird Gott euch jeglichen Mangel im Überfluss ausfüllen, den ihr habt. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich euer Opfer bekommen habe. Vers 19, Gott wird euch in allem völlig versorgen. Gott ist der, der die Philipper versorgen wird, derjenige, durch den Paulus nicht in ihrer Schuld stehen wird. Paulus versichert den Philippern, inspiriert durch den Heiligen Geist, dass Gott alles ausfüllen wird. Gott wird sie versorgen mit dem, was sie brauchen. Und das Tolle daran ist, dass hier nicht nur materielle Güter gemeint sind, die sie brauchen, um körperlich zu überleben, sondern dass er sie ausfüllt und jeden Mangel stillt, mit jedem geistlichen Segen segnet, den sie benötigen, um standhaft auszuharren, eines Sinnes zu sein und festzustehen bis auf den Tag des Christus. Völlige Versorgung, nicht nur materielle Versorgung, völlige Versorgung nach welchem Standard? Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Die Philipper könnten niemals mehr geben als Gott. Du kannst niemals mehr geben als Gott. Es ist unmöglich für dich, Gott im Geben zu übertrumpfen und jemals in seiner Schuld zu stehen, weil er nach seinem unermesslichen Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus gibt. Und dieser Satz macht so deutlich, in welchem Umfang die Philipper versorgt werden würden. Er gibt nach seinem Reichtum, nicht aus seinem Reichtum, dass dieser Reichtum weniger wird, sondern nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen nach dem ewigen, unermesslichen, niemals endenden Reichtum seiner Herrlichkeit. Christus, in dem alle Fülle wohnte, erniedrigte sich bis zum Kreuz. Er hat sich hingegeben, dass wir diesen Reichtum in Empfang nehmen können, wenn wir daran glauben, dass er für uns gestorben und auferstanden ist und dass er jetzt unser Herr ist. Gott wird all den Mangel ausfüllen, all die Entbehrung, die ihr durch euer Opfer erfahrt, wird er euch nach seinem Reichtum in Herrlichkeit zurückzahlen. Er wird nicht widerwillig oder ungern geben, euch nicht, sondern mit göttlicher Großzügigkeit, Reichtum in Herrlichkeit. In Christus Jesus wird er alles, was die Philipper brauchen, zur Verfügung stellen. Was für eine tolle Verheißung, die den Philippern und uns zugesprochen wird. Die perfekte Versorgung mit allem, was der Körper und der Geist braucht. Jetzt und in Ewigkeit, auf der Erde oder im Himmel. Eine zufriedene Person kümmert sich um das Wohl der anderen. Sie gibt freigebig und großzügig, weil sie weiß, dass Gott all ihren Mangel ausfüllen wird. All meinen Mangel hast du mir gestillet. Wann bist du zufrieden? Und was macht dich zufrieden? Ein Kommentator hat folgende Frage zu diesen Versen gestellt. Die Frage lautet folgende, Zitat: Wenn der Mensch nichts anderes ist als eine Masse von Bedürfnissen, Abhängigkeit zu Gott, Bedürfnissen in dieser Welt und der Welt, die kommt, und wenn allein Gott diese Bedürfnisse stillen kann, was für eine Zuversicht sollten diese Verse herbeiführen? Was für eine Zuversicht sollten diese Verse herbeiführen? Suchst du deine Zufriedenheit, die Stillung deiner Bedürfnisse in dem Gott, der als einziger deinen Mangel ausfüllen kann oder in Umständen, in Situationen und Beziehungen, die diesen Mangel niemals stillen werden. Eine zufriedene Person kümmert sich um das Wohl der anderen. Trifft das auch auf dich zu? Gibst du gerne Opfer an Gott? Gebe ich gerne Opfer an Gott? Nicht nur finanziell. Opfer finden in einer großzügigen Zahl statt. Es kann genauso gut deine Zeit sein, die du opferst und die du dem anderen zur Verfügung stellst. Es kann ein Mittagessen sein, das du zur Verfügung stellst. Es kann Versorgung sein. Es kann Gemeinschaft sein, für die du dich aufopfern darfst. Kannst du auf göttliche Kraft zurückgreifen? Welche Eigenschaften einer zufriedenen Person treffen nicht auf dich zu? 5 Eigenschaften einer zufriedenen Person. Sicherheit in Gottes Vorsehung, Genügsamkeit mit wenigem, Unabhängigkeit von Umständen, Stärkung durch göttliche Kraft und das Kümmern um das Wohl der anderen. Und man könnte diese 5 Eigenschaften auch mit 5 einzelnen Worten beschreiben. Vertrauen, Demut, Unterordnung, Abhängigkeit und Selbstlosigkeit. Vertrauen, Demut, Unterordnung, Abhängigkeit und Selbstlosigkeit. Wann bist du zufrieden und was macht dich zufrieden? Was kannst du tun, wenn du dich von den Umständen, von deiner Kraft, von deinen Wünschen abhängig machst und darin deine Zufriedenheit suchst wie ein Hamster im Laufrad? Zuerst musst du erkennen, dass es zwecklos ist, dass es keinen Sinn macht, dieses Vakuum versuchen zu füllen. Der Mensch will zufrieden sein, weil Gott ihn in einer Abhängigkeit zu sich selbst geschaffen hat. Weil Gott ihn zufrieden machen möchte. Wenn du das erkannt hast, in deiner Grube sitzt und erkannt hast, dass du hochmütig bist, weil du in Selbstmitleid versinkst oder dich deiner Errungenschaften rühmst, dann tue Buße. Fliehe zu Jesus. Schau hin zu Jesus, der am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Für diese Hochmütigkeit, diese Selbstsucht, diesen Stolz. Vertraue ihm dein Leben voll und ganz an. Nicht nur in einigen Bereichen, wie wir heute Morgen gehört haben, ein Ticket in den Himmel und der Rest ist egal. Christus möchte dein Herr sein. Er möchte dein Herr sein in jedem Bereich und nur, einzig und allein er kann dich zufrieden machen. Und in dieser Gefahr stehen selbst wir als Kinder Gottes. Es ist nicht immer einfach, zufrieden zu sein und allzu oft sind wir unzufrieden. Unzufrieden, dass es nachts um 12 noch 30 Grad hat und wir nicht schlafen können. Unzufrieden, dass die Ampel rot ist. Unzufrieden, dass wir im Stau stehen. Die Liste ist endlos. Ja, wir finden so viele Dinge, in denen wir unzufrieden sind. Mach dich nicht von der Schöpfung abhängig, indem du sagst, wenn doch nur ... so und so wäre, dann könnte ich endlich zufrieden sein und dann wäre alles gut. Das ist Sünde und lenkt dich davon ab, Zufriedenheit in dem wahren Schöpfer zu suchen und zu finden. Erkenne, dass dieser Kampf nicht um dich herum stattfindet, in deinen Situationen und Umständen, dass sie das Schlimme sind, sondern dass dieser Kampf in deinem Herzen zuallererst stattfindet. Es findet in unseren Herzen statt und dann wird es sich verwandeln auf unsere Beziehungen, Umstände und Situationen. Und wenn Umstände, Beziehungen oder Situationen schwierig sind, sind wir schnell dabei, Schutz zu suchen. Sind wir schnell dabei, Ruhe, Friede, Erholung, Ermutigung, Zufriedenheit zu suchen. Und allzu oft rennen wir genau in die falsche Richtung. Wir vergessen, wo Zufriedenheit zu finden ist. Wir vergessen, dass der einzige Zufluchtsort, den wir haben, Gott ist. Stattdessen rennen wir vielleicht zu anderen Menschen. Machen sie zu unserer Rettung, zu unserem Retter. Vielleicht hocken wir uns vor den Fernseher, um uns abzulenken und nicht mehr nachdenken zu müssen, oder greifen auf andere irdische Dinge zurück. Shoppen, Alkohol, Drogen, Sex, Partys, Arbeit. Füllt diese Liste aus, um das Vakuum zu füllen und Zufriedenheit zu finden. Aber all diese Dinge können deine und können meine Unzufriedenheit nicht, niemals verschwinden lassen. Vielleicht für einen ganz kurzen Moment. Aber dann wollen wir mehr. Im Gegenteil, wir werden noch enttäuschter. Wir werden noch unzufriedener sein, als wir es zuvor waren. Einzig und allein Gott kann dich zufrieden machen. Er will dein Schutz und deine Stärke sein. Er, der alle deine Tage schon aufgeschrieben hat, der jeden Mangel ausfüllen möchte. Nur bei ihm ist die Weisheit und die Zufriedenheit für die alltäglichen Kämpfe zu finden. Vertraust du auf seine Vorsehung? Bist du genügsam mit dem, was Gott dir gibt? Bist du unabhängig von Umständen, in die Gott dich stellt? Bist du durch göttliche Kraft gestärkt? Kümmerst du dich gerne um das Wohl der anderen, indem du opferst, was Gott dir gegeben hat? Was macht dich zufrieden? Und wann bist du zufrieden? Amen. Lass uns noch beten.